teilhaben lassen an einem Wechselbad der Gefühle in Bezug auf die neue Jahreslosung. Also das ging ganz schön hoch, dann runter und irgendwann auch wieder hoch. Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der auch über die Jahreslosung predigen will oder jetzt gerade predigt. Und er hat das Gleiche empfunden, hat das Gleiche gesagt. Ich dachte zuerst, also ich muss auf jeden Fall am 4.1. predigen hier, weil das ist ja die Jahreslosung für uns Hoffmanns, wo wir jetzt hier angefangen. Siehe, ich mache alles neu, neue Bude, ne? Also Entschuldigung, das respektiert es. Also, wunderschönes Haus, ja. Und alles neuer Job, neuer Pastor, neue Vision, das erste Jahr in Grünberg. Wie passend, alles neu. Aber auch für jeden von uns, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das letzte Jahr so empfunden habt, aber da war bestimmt nicht alles schön. Wir haben ja gesagt, prüfet alles und das Gute, das Schöne, das können wir vielleicht rüber retten, das können wir vielleicht behalten für das neue Jahr. Aber ist doch so schön, dass man dann weiß, am Anfang eines Jahres, Gott wird ein schönes neues Jahr vorbereiten. Er macht alles neu. Und dann habe ich mich irgendwann dann nicht nur mit diesem Text, mit diesen Buchstaben, mit diesen Worten beschäftigt, sondern auch mit der Bibelstelle und habe gesehen, oha, Offenbarung. Offenbarung heißt irgendwo ganz am Ende der Bibel, dann steht da noch Offenbarung 21, also am Ende vom Ende der Bibel. Und das heißt ja wohl, dass es da wahrscheinlich eher so um den Himmel geht, oder? Also gar nicht um uns und um alles neu im nächsten Jahr. War so eine erste Desillusionierung. Und dann habe ich mir die tatsächlich mal durchgelesen, auch den Kontext durchgelesen. Du hast ja gerade auch schon den Text vorgelesen. Und da ist es dann spätestens glasklar, es geht hier um die Ewigkeit. Es geht hier um den Himmel. Und dann kam noch dazu, dass ja unsere persönliche Situation mit meiner Frau und der Krankheit ja auch so ein Wermutstropfen am Anfang des Jahres gelegt hat und wir gar nicht so ganz sicher sind, ob wir uns wirklich freuen sollen auf dieses neue Jahr. Ob das wirklich schön ist, was da neu ist. Also das war so ein Wechselbad der Gefühle. Und weg war sie, die Vorfreude auf diese Predigt. Die Jahreslosung wurde mir immer unsympathischer. Aber nur schon mal vorweg, für euch Jüngere gespoilert, die Freude kam definitiv zurück und ich hoffe auch, dass sie für euch heute ganz groß erstrahlt. Ich lese nochmal den näheren Kontext, also die Verse 1 bis 5 und sage dann immer jeweils was dazu. Ich habe hier die Luther-Übersetzung, ich glaube, du hattest irgendwas anderes, ich weiß nicht genau was. Schlatter? Schlachter, okay. Herr Schlatter hat auch keine Übersetzung gemacht. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also es geht hier definitiv um einen neuen Himmel. Interessanterweise auch eine neue Erde. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist nicht nur alles Himmel, da wird auch die Erde neu gemacht. Also eindeutig geht es hier um die Ewigkeit, um jetzt in Vers 2, Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Es geht um das himmlische Jerusalem. Auch da wieder interessant. Dieses himmlische Jerusalem kommt auf die Erde. Ich sah das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Also Jenseitsvertröstung, oder? So die Hoffnung auf das, was danach kommt. Und ich glaube, das ist auch richtig gut, sich das mal bewusst zu machen. Auch unabhängig von der Jahreslosung. Aber dass wir Menschen sind, die eine Hoffnung haben, die auf ein Ziel zusteuern, was wunderschön ist. Hat mal ein Journalist gesagt, komme jetzt nicht auf den Namen, aber der hat gesagt, wir leben heutzutage ein oben ohne Christsein. Hast du das schon mal gehört? Oben ohne Christsein. Oben, ne? Oben ist irgendwie ausgeblendet. Da denken wir nicht dran, das haben wir nicht im Blick. Und wir sollten doch viel eher auch ein oben mit Christsein leben. Und bei existenziellen Herausforderungen ist das auch sehr, sehr, sehr tröstlich, wenn man weiß, da kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde. Interessant ist hier steht, und das Meer ist nicht mehr. Warum wird hier das Meer erwähnt? Weil das Meer damals noch mehr als heute, aber heute ja immer noch, als furchterregend galt. Und diese furchterregende Realität ist dann nicht mehr. Übrigens Meer hier mit 2e, wir feiern ja, oder wir momentan findet ja gerade die Meer-Konferenz statt. Weiß nicht, ob da schon mal jemand war von euch, im Handzeichen. War schon mal jemand auf der Meer-Konferenz? Ha, dann ist Ronny der Erste. Der ist mit seiner Frau und seinen Kids dorthin gereist. Und zwei meiner Kids sind auch dort. Meine Frau hatte sich auch schon angemeldet, hatte schon ein Hotelzimmer, musste das jetzt wieder abmelden. Aber wir haben ein Online-Streaming-Ticket besorgt. Das war mein Weihnachtsgeschenk für sie. Und jetzt kann sie das online verfolgen. Aber hat sie auch nichts hiermit zu tun. Also, das Meer ist nicht mehr. Das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde wie eine Braut, die Hauptstadt des Reiches der Himmel. Dann Vers 3, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein, steht da wortwörtlich, also sein Volk sein, seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die Hütte Gottes bei den Menschen, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen, das Zelt hast du vorgelesen, bei den Menschen. Das bedeutet, Gott ist ganz nah. Gott ist zum Greifen nah. Seine Gegenwart ist im Himmel für jeden Einzelnen spürbar und erlebbar. Und die Völker weisen darauf hin, dass dort eine riesige Menschenmenge anbetend ist vor dem Thron des Lammes. Steht auch in Offenbarung 7, Vers 9, einer meiner besonderen Lieblingsverse, wo beschrieben ist, wie dort eine unzählbare Schar von Völkern vor dem Thron ist und anbetet. Dann Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Keine Tränen, keine Traurigkeit, kein Tod und alles, was mit dem Tod zusammenhängt. Kein Leid, keine Krankheit, das ist eine Teilmenge des Leidens. Übrigens auch interessant, wenn man mal die Kehrseite der Medaille sieht, dort gibt es kein Leid mehr, dort gibt es keine Krankheit mehr. Aber das heißt ja indirekt auch, hier gibt es sie, sehr wohl. Und hier müssen wir auch damit klarkommen, hier müssen wir auch damit leben. Ich glaube nicht, dass Gott hier alle Krankheit einfach so zack, wenn man ordentlich betet, wegnimmt. Gibt es ja Freunde, Glaubensfreunde, die das so denken. Ich glaube es nicht. Also sie gehört zum Leben dazu, das Leid, die Krankheit. Kein Geschrei, kein Jammern, kein Schmerz. Wie oft haben wir Schmerzen, seelische Schmerzen? Das ist dann nicht mehr. Und dann Vers 5. Siehe, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron saß. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Siehe, ich mache alles neu. Und das sollte schwarz auf weiß ganz fest eingetäfelt aufgeschrieben werden. Denn das ist so sicher wie irgendwas, so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aber definitiv geht es hier einzig und allein um das, was noch kommt. Um das, was nach dem Tod kommt. Der Tod ist ja da nicht mehr. Um die Ewigkeit und um den Himmel. Und dadurch waren die schönen Assoziationen mit unserem ersten Jahr in Grünberg mal so richtig durchgestrichen. Aber dann, die Zeit, also das Hier und Jetzt, scheint doch auch einiges mit der Ewigkeit zu tun zu haben. Von daher wird es dann auch relevant für das Hier und Jetzt. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen weiterklicken, das habe ich euch schon vorgelesen. Die Zeit kommt auch vor. Das Hier und Jetzt scheint doch ganz viel auch mit der Ewigkeit zu tun zu haben. So, eins. Nee, zu weit. Ich weiß nicht, ob ihr bewusst das Vaterunser im Blick habt, wo es heißt, wie im Himmel, also auch auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Also Himmel und Erde sind irgendwie verknüpft und es wird ein neuer Himmel und auch eine neue Erde geschaffen. Und die himmlische Braut, dieses himmlische Jerusalem kommt herab auf die Erde. Das ist eine Verknüpfung. Und ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben, ich stelle das immer mal ganz gern so als Icebreaker-Frage, wenn es so ums Thema Himmel geht, ob ihr schon mal so Himmel auf Erden erlebt habt. An was ihr dann denkt, wenn ihr an Himmel auf Erden denkt. Vielleicht ein ganz, ganz schöner Urlaub und dort in diesem wunderschönen Urlaub einen Sonnenuntergang oder so. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Himmel auf Erden. Habt ihr das schon mal erlebt? Reich Gottes, ne? Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Reich Gottes ist ja damit gemeint. Das ist ja so ein spannendes, so ein geheimnisvolles Thema. Übrigens im Matthäus-Evangelium wird das immer wieder Reich der Himmel genannt. Ist auch nichts anderes. aber da wird es noch jenseitiger benannt. Dieses Reich der Himmel komme wie im Himmel, so auf Erden. Also es ist nochmal transzendenter. Und das, obwohl das ja eines der Hauptthemen des Neuen Testamentes ist. Da geht es ständig um das Reich Gottes, um das Reich der Himmel. Wann hat es begonnen? Man kann sehr, sehr genau sagen, mit Jesu ersten Kommen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist voll im Gange, ist voll im Wachsen. Ganz klar. Und doch ist es ja nicht so richtig da. Oder? Jesus hat nach seiner Auferstehung den Jüngern tagelang das Reich Gottes erklärt und wie es gebaut werden kann und wie es sich immer weiter ausbreiten wird. Dieses übernatürliche Reich der Himmel hier auf der Erde. Und damit drückt er aus, das Übernatürliche, dieses Reich der Himmel ist schon jetzt erlebbar. Gottes Herrschaft und Herrlichkeit wird schon jetzt sichtbar und wir dürfen uns daran beteiligen, dass sich dieses Reich immer weiter ausbreitet. Nochmal, die Bestimmung von uns Menschen ist, deine und meine Bestimmung ist, dass wir Gottes Herrlichkeit vermehren, dass wir dieses Reich der Himmel mitbauen und weiter ausbreiten. Wir haben jetzt. Wir haben auch das Bild im Neuen Testament des neuen Menschen. Und das wird auf die Christen angewandt, auf die Nachfolger Jesu, auf uns angewandt. Wir sind neue Menschen. Wir sind durch und durch neue Menschen. Und das wird erstaunlich oft benannt. Und auch ziemlich ausführlich im Epheserbrief, im Korintherbrief, im Kolosserbrief, im Römerbrief. Paulus redet davon, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, total neue Menschen sind. Ich lese mal eine dieser Stellen. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues ist geworden, hat begonnen. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Wir sind durch Jesus neue Menschen. Oder im Lutherdeutsch, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und die wird beschrieben als etwas Vollkommenes, als etwas Heiliges. Und das ist doch verrückt, ist doch unbegreiflich. Ich meine, guckt euch doch mal ehrlich an. Also das sage ich mir, ja. Ihr könnt es auch machen, aber ich gucke mich mal ehrlich an und denke, oh Mann, guck dich doch mal an, Simon. Alles neu, vollkommen heilig. Aber hier steht es unmissverständlich. Du bist eine neue Kreatur, denn du gehörst zu Christus und da beißt die Maus keinen Faden ab. Alles neu. Du darfst den neuen Menschen, zu dem dich Christus gemacht hat, immer wieder anziehen. Du darfst die Ewigkeit hineinstrahlen lassen durch dich hindurch in die Zeit. Du darfst den Himmel runterholen auf die Erde mit durch und in dir kommt der Himmel auf die Erde. Wir sind Bürger dieses Reiches der Himmel und das sind wir jetzt schon. Wir sind neu gemacht durch und durch mitten im Alten. Ich möchte jetzt mit euch so ein kleines Experiment machen, mal ein kleines Liedchen zwischendurch singen, ein Chorus, der das ganz gut ausdrückt. Lasst uns das mal singen. Ich singe es einmal vor und Du gibst mir mal ein A, A-Dur. Und dann mal gucken. Das ist sehr eingängig, es sind nur 11 Worte, also kriegt ihr gut hin. Ich habe, das gibt es auch nirgendwo, ist nirgendwo aufgeschrieben. Ich habe das mal von einem alten Pastor gelernt und der hat es, glaube ich, selbst erfunden. Ich weiß nicht. Also lasst uns mal singen. Das Alte ist vorbei, er macht alles neu, er macht alles neu auf dieser Welt. Das Alte ist vorbei, er macht alles neu, er macht alles neu auf dieser Welt. Das ist alles. Jetzt singen wir es einmal oder zweimal zusammen. Das Alte ist vorbei, er macht alles neu. Dieses ganze Thema mit der Zeit und der Ewigkeit ist ein hochtheologisches Thema. Und entschuldigt, dass ich jetzt mal so ein bisschen auf die theologische Schiene gehe, dauert auch nicht so lang. Im Neuen Testament gibt es viele Reich-Gottes-Gleichnisse, wo beschrieben wird, und die Theologen drücken das so aus, dass es ein Schon gibt, ein Jetzt schon und ein Noch nicht. Und vieles von dem, was wir erleben, hat beide Elemente in sich, hat ein Schon und hat ein Noch nicht. Alles, was von Gott herkommt, alles, was wir auch im Glaubensleben umsetzen, hat ein Schon und hat ein Noch nicht. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Stelle: alter Wein in neuen Schläuchen, also neuer Wein in alten Schläuchen, aber neuer Wein soll in neue Schläuche. Oder im Hebräerbrief ganz stark ausgeführt, Jesus, der neue Adam, der vollkommene Adam. Und wir reden auch immer mal ganz gerne, wenn jemand heimgegangen ist, dann reden wir davon, jetzt kann er schauen, was er geglaubt hat. Glauben und schauen, schon und noch nicht. Und das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht vollendet. Der Tod ist besiegt und treibt doch noch überall sein Unwesen. Er ist schon besiegt und doch noch nicht vollkommen besiegt. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, singen wir in diesem Kinderlied. Aber der Teufel darf noch alles durcheinander bringen. Ihm ist die Macht genommen, schon die Macht genommen, aber er hat noch Macht. Vergänglichkeit, alles unter diesem noch nicht Begriff. Naturkatastrophen, Elend, Böses, der ganze Dreck dieser Welt, die Abgründe in uns und auch in den Menschen generell, die Verdorbenheit des Menschen, Kriege, Leid, Geschrei, Tod, alles noch vorhanden, alles noch da. Und dann gibt es aber auch noch nicht, dieses schon positiv besetzt, dass wir eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht nach dem Transzendenten, eine Sehnsucht nach dem Himmel. Also heute Morgen, muss ich euch kurz mit hineinnehmen, habe ich richtig Himmelssehnsucht gehabt. Wisst ihr wann? Als ich um 5:30 hier Schnee schippen musste. Da dachte ich, jetzt wäre nicht ganz schlecht. Jetzt wäre es hier mal vorbei. bisschen scherzhaft, also hat auch ein bisschen Spaß gemacht, aber war eigentlich auch ein bisschen sehr früh. Genau. Also so ein elendiges Eckgrundstück, was ihr hier. Wer hat sich das ausgedacht? Also eine Spannung, eine extreme Spannung zwischen schon und noch nicht. Und das ist dann dieser sogenannte eschatologische Vorbehalt, die Vollendung in dem, was kommt. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen, von dem, was noch kommt, Himmel und so weiter. Das steht noch aus, die Vollendung steht noch aus. Der Sieg ist schon vollständig vollbracht durch Kreuz und Auferstehung Jesu. Und wir dürfen auch in diesem Sieg leben. Aber Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird dieser Sieg vollendet. Dann wird dieser Sieg vollständig sichtbar. Und hier und da wird es auch heute schon deutlich und wird er auch heute schon sichtbar. Heute Morgen in dieser Predigt zum Beispiel. Also auch heute ist das Alte vorbei und das Neue angebrochen. Und lass es uns nochmal singen. Das Alte ist vorbei, er macht alles neu, er macht alles neu in dieser Welt. Das Alte ist vorbei, er macht alles neu, er macht alles neu auf dieser Welt. Ich finde, viel zu wenig Himmel in Deutschland. Viel zu wenig Himmel auf Erden, viel zu wenig Ewigkeit in der Zeit. Und ich frage nur, vorsichtig, könnte das auch ein Stück weit an uns liegen, dass so wenig Himmel auf Erden ist? Rechnen wir in unserem Leben überhaupt mit dem Himmel? Rechnen wir mit dem übernatürlichen Gott? Spielt der eine Rolle in unserem alltäglichen Leben? Leben wir tagtäglich mit dem Bewusstsein, dass Gott übernatürlich eingreifen will? Dass er es kann, das sind wir uns alle einig, denke ich. Aber dass er es auch möchte in unserem Leben, ganz realistisch erfahrbar. Im Großen, aber auch in den ganz kleinen Dingen, in diesen alltäglichen Sachen. Der übernatürliche Gott ist definitiv präsent. Aber nehmen wir ihn auch wahr? Lassen wir ihn auch zum Zuge kommen? Dieses schon und noch nicht, das wird vor allen Dingen auch deutlich in 1. Korinther 13. Und da lese ich mal die letzten beiden Verse. Das ist ja das sogenannte Hohe Lied der Liebe. Da wird so wunderbar beschrieben: Wir sehen jetzt schon, ja? Wir sehen jetzt durch ein Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und dann der letzte Vers, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich lese den letzten Vers nochmal nach der guten Nachricht. Auch wenn alles einmal aufhört, diese Erde vorbei ist, das Alte vorbei ist, auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Überall, wo die göttliche Liebe, wo der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, in die Vergänglichkeit hineinkommen, da kommt Ewigkeit in die Zeit. Auch wenn irgendwelche tollen Wunder passieren, auch gut, aber viel mehr Ewigkeit in die Zeit kommt, wenn die Liebe, wenn der Glaube, wenn die Hoffnung in die Zeit kommt. Dadurch kommt Himmel auf Erden, durch die Liebe, die in uns lebt. Also deswegen ist es gut, nicht so viel über den Himmel zu reden, lieber vom Himmel her zu leben. Und das heißt in erster Linie, vom Himmel her zu lieben, von der Liebe her zu leben. Lasst uns immer wieder auf diese Art und Weise den Himmel anzapfen, im ganz stinknormalen Alltag. Ihr persönlich seid dafür verantwortlich, wie viel Ewigkeit in eurer Zeit ist. Gott drängt sich da nicht auf. Der verordnet nicht einfach so Ewigkeit für eure Zeit. Ihr könnt aber es durch euch durchfließen lassen, in euer ganz persönliches Leben, aber auch in euer Umfeld, an euren Arbeitsplatz, in die Schule hinein, bei euch zu Hause, in allen Beziehungen, die ihr pflegt, mit wem auch immer, sogar im Supermarkt. Ihr seid geliebt. In Prediger 3, Vers 11 steht: Gott hat die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Das war jetzt schon der nächste Vers, Römer 5, Vers 5. Also Prediger 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Die Ewigkeit ist bereits in euren Herzen. Und dann Römer 5, Vers 5, ich habe es eben schon gelesen, er beschreibt diese Ewigkeit, nämlich diese Liebe, die in euer Herz ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Und Gottes Liebe ist nämlich dieses Ewige. Ewiger geht's nicht als mit Gottes Liebe. Das ist am ewigsten. Diese drei, die Liebe ist die größte unter ihnen. Und immer, wenn du diese Liebe aus dir rausstrahlst, dann kommt Ewigkeit in die Zeit. Mal sehen, ob die Spielerei jetzt funktioniert. Drück du mal. Vorne geht's, gut. Aber hier geht's gar nicht, nicht animiert. Also sollte jetzt irgendwie da so ein Blitz da, ja, so in die Zeit reinstrahlen. Ich bin mir viel Mühe gegeben. Die PowerPoint war gar nicht so einfach. Also immer, wenn du diese Liebe aus dir herausstrahlen lässt, dann kommt Ewigkeit in die Zeit. Dann ist mehr Ewigkeit in deinem Leben. Mehr Glaube, mehr Hoffnung, aber vor allen Dingen mehr Liebe, übernatürliche Liebe. Also lass sie fließen durch dich, lass es raus, lass den Himmel raus. Und dass wir das wirklich bekräftigen und wollen, deswegen singen wir jetzt nochmal diesen Chorus. Nun fasst euch an den Händen. Mal sammeln wir ein. Sonst wird es schwierig. Wir haben ein bisschen Platz noch. So, jetzt könnt ihr euch an die Hand fassen. Ich möchte euch diesen Vers zusprechen aus 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.